aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen. Die heutige Folge von Zukunft bauen steht unter einer besonderen Überschrift. Wir freuen uns ganz besonders, hier aus Anlass des diesjährigen Baukongresses, der unter dem Motto Die Zukunft des Bauens, Nachhaltigkeit, Automatisierung und Digitalisierung steht, in Zusammenarbeit mit Aachen Building Experts und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Business Media die Veranstaltung zu präsentieren, die den Blick der Bauwelt und den von über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen nach Aachen lenken wird. Das Besondere an diesem Format ist die durch die RWTH Aachen und FH Aachen wissenschaftlich fundierte Grundlage in Kombination mit der Praxis. Das heißt, eine geballte Packung von Stand der Technik und Stand des Wissens mit dem Transfer in die Praxis für die Zukunft. Ich freue mich ganz besonders persönlich, hier gemeinsam mit Martin die Fachsession Modulare TGA digital integriert und vorgefertigt, wie innovative Ansätze in der Gebäudetechnik das Bauen von heute verändern, moderieren und mitgestalten zu dürfen. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir für unsere Hörerinnen und Hörer über diese Kooperation einen Rabattcode für den Ticketpreis anbieten können, der es Ihnen ermöglicht, 300 Euro Rabatt auf den regulären Ticketpreis zu erhalten. Der Rabattcode kann unter dem Anmeldeformular eingelöst werden und lautet Baukongress 2024 REF. Baukongress mit Doppel-S geschrieben, 2024 REF. Das Anmeldeformular ist verlinkt hier in der Folgenbeschreibung. Also wir freuen uns, uns auf dem Kongress zu sehen und zu hören und hoffentlich auch zu sprechen. Und begrüßen in der heutigen Folge den Leiter der Fachsession und des Fachgremiums, den Leiter des Institute for Smart Building Engineering an der FH Aachen, Professor Dr. Ing. Rolf Groß. Professor Groß studierte Versorgungstechnik an der FH Köln, Verfahrenstechnik an der RWTH Aachen und Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Südwestfalen. Promovierte Anfang der 2000er in der Fakultät Maschinenbau am Lehrstuhl für Wärmeübertragung und Klimatechnik an der RWTH Aachen. Er machte sich Anfang der 90er Jahre mit einem eigenen Ingenieurbüro selbstständig und betreute dort Kunden aus Industrie, Gewerbe und öffentlicher Hand. Anfang der 2000er war er danach in der Industrie im Anlagenbau tätig und dort für den Bereich Bau- und Gebäudetechnik für Großwärmeerzeuger verantwortlich. Von 2011 bis 2018 hatte er die Professur für Anlagen- und Apparatebau an der FH Aachen im Fachbereich Energietechnik Campus Jülich inne und wechselte dann 2018 als Professor für versorgungstechnischen Anlagenbau und technische Gebäudeausrüstung in den Studiengang Smart Building Engineering im Fachbereich Bauingenieurwesen am Campus Bayernallee der FH Aachen. Er ist seit 2023, seit dem Sommer, der Leiter des gleichnamigen Instituts ISBE an der FH Aachen und heute unser Gast, um gemeinsam schon mal einen Einblick in die Themen der Fachsession auf dem Baukongress geben zu können und nehmen zu können und mit uns hier im Gespräch einzutauchen in die Zukunft der TGA. Wir freuen uns auf dieses Gespräch und sind gespannt. Ja, herzlich willkommen. Hallo Rolf, schön, dass wir heute miteinander hier im Gespräch sein können. Es geht heute um den Baukongress und auch um die TGA. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, wäre das sicherlich gut, wenn du dich für unsere Hörerinnen und Hörer mit ein paar Worten vorstellst. was machst du, wie kommst du zu dem Thema, was treibt dich um?
Ja, das mache ich doch sehr gerne. Mein Name ist Rolf Groß, bin seines Zeichens Lehrender an der Fachhochschule in Aachen im Studiengang Smart Building Engineering. Und dort für so Nettigkeiten zuständig wie Thermodynamik, Energietechnik, ne, so ein Stück weit verfahrenstechnischen, versorgungstechnischen Anlagenbau, solche ganzen Geschichten. Und wir haben diesen Studiengang aber erst 2018 gegründet. Der ist relativ frisch am Markt und da freut sich dann doch, denke ich mal, groß der Beliebtheit mittlerweile. Und wir sorgen eigentlich dafür, dass wir so eine Art interdisziplinären Ingenieur ausbilden, der sich sowohl ein Stück weit in der TGA auskennt, als auch in der Architektur, im Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnik. Und das macht, glaube ich, nachher auch das Wesen des Studiengangs letztendlich aus. Dazu gekommen bin ich, weil ich selber technischer Gebäudeausrüster bin, also auch im Studium her, vorher in Köln an der FH Versorgungstechnik studiert, danach noch in Aachen an der RWTH Verfahrenstechnik, dort auch promoviert und war dann 10 Jahre im Großanlagenbau tätig. Also Dinge gemacht, die Kraftwerke bauen, aber eigentlich immer zuständig für Bau und TGA, weil auch diese Großkraftwerke benötigen exakt genau diese Fachdisziplin.
Da habe ich nochmal eine Frage dazu. Wenn man jetzt heute Studierende gewinnen will für den Studiengang, die sich noch nicht klar entschieden haben, was sind die Argumente, womit lockt man die auf die andere Seite des Zaunes, dass sie sich gerade dann für deinen Studiengang entscheiden?
Ja, es wird halt immer wichtiger, dass die Personen, die am Bau in irgendeiner Form miteinander zu tun haben, dass sie halt auch interagieren. Das heißt, es geht im Prinzip darum, dass man interdisziplinäre Fähigkeiten entwickelt, also dass man zusammenarbeitet, kooperativ zusammenarbeitet an solchen Projekten. Also nicht mehr so rein auf die reinen Disziplinen guckt, sondern eben die Vernetzung auch betrachtet. Und das heißt, auch die Sprache derjenigen spricht oder versteht zumindest, die da auch noch am Werk sind. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Also das Technische haben wir eigentlich alles im Griff. Ne, aber das Zwischenmenschliche und das Verstehen des anderen Gewerkes dann doch eher nicht. Und das ist genau das, was wir versuchen, den Studierenden zu vermitteln. Ne, dass es nur miteinander geht und dass die Fachdisziplinen eben gemeinschaftlich an solchem Projekt arbeiten müssen.
Jetzt, Rolf, erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass es geklappt hat. Jetzt hast du ja maßgeblich eine der Fachsessions für den kommenden Baukongress ins Leben gerufen. Erklär uns doch mal, worum es da geht und warum gerade diese Fachsession und warum musste die beim Baukongress dabei sein?
Na gut, wir beobachten schon seit Längerem, dass die technische Gebäudeausrüstung eher so ein stiefmütterliches Dasein führt in der Bauwirtschaft, obwohl sie an Bedeutung halt immer mehr zunimmt. Die Gebäude werden immer komplexer, interdisziplinärer und gerade was die energietechnischen Themen angeht, eben auch hinsichtlich des Klimawandels immer wichtiger. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass wir, wenn man es mal in absoluten Zahlen ausdrückt, ca. 40% bis 50% der Baukosten letztendlich TGA sind und später im Betrieb auch ein Großteil der Kosten über die TGA mitbestimmt werden. Und diese Bedeutung ein bisschen herauszustellen, ist das Ziel, dann auch am Baukongress unsere Stimme zu erheben, auch für die technische Gebäudeausrüstung und deren Rolle und Bedeutung halt mal ein bisschen herauszustellen.
Kann man sagen, dass wir die Gebäude in ihrer Konzeption auch eher vom Ende her, also auch von der Frage Betrieb über die Jahre denken müssen und das sozusagen zurückrechnen müssen ins Heute und überlegen müssen, wie wir eben das Gesamtkonzept auch TGA-seitig klüger gestalten?
Ja, zwangsläufig. Ich meine, wenn wir uns das Ziel herausgeben, bis 2045 klimaneutral zu sein und halt auch wissen, dass 40% der Klimaaktivitäten letztendlich gebäudelastig sind, weiß ja schon, dass wir uns jetzt überlegen müssen, wie wir für die Zukunft die Gebäude konzipieren. Das heißt, alle Gebäude, die wir jetzt bauen, leben ja dann locker mal 40, 50 Jahre auf jeden Fall so im Betrieb. Das heißt, wir müssen sie natürlich jetzt bauen, dass sie dann später auch nachhaltig funktionieren und laufen können.
Du hast jetzt immer mal wieder die Bedeutung der TGA für Bauprojekte oder die Bauwirtschaft herausgestellt. Welche Herausforderungen sind denn aktuell rund um das Thema TGA? Diejenigen, die in der Praxis zugegen sind. Also was sind die großen Herausforderungen in dem Bereich?
Oh, da lässt sich ein ganzer Blumenstrauß an Herausforderungen herauskristallisieren. Eins ist ganz klar der Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben viel zu wenig wirklich ausgebildete TGA-Ingenieure, die auch interdisziplinär in der Lage sind, Gesamtsysteme zu durchblicken. Das auf jeden Fall schon mal. Dann ist der aktuelle Markt selbstverständlich momentan sehr schwierig, weil wir gerade im Gebäudebestand ca. 16 Millionen Gebäude haben, die wir sanieren müssen. Die absolute Sanierungsquote momentan liegt bei 1-2%. Die müssen wir deutlich erhöhen auf 5% ca., damit wir unsere Klimaziele erreichen können. Und das geht schlichtweg nur über bautechnische Dinge oder eben Anlagentechnik. Und das ist halt dann die technische Gebäudeausrüstung, die dahinter sich verbirgt. Also auch hier wird es in Zukunft doch einen immensen Bedarf an genau diesen Fachkräften geben, die wir zurzeit halt so auch nicht haben und die wir auch zielgerichtet ausbilden müssen, nämlich genau auf die Ziele hingerichtet, die die Bundesregierung da auch ausgegeben hat. Das nächste ist natürlich dann auch die Kosten generell der TGA, die ja definitiv absolut ja auch angestiegen sind. Komponenten werden sicherlich immer wichtiger, wie zum Beispiel Wärmepumpen. Ne? Da sagt der Markt, okay, wir können die natürlich bereitstellen, das dauert halt ein bisschen. Wir hatten zwischenzeitlich Lieferzeiten von über einem Jahr mit den entsprechenden Kostenanstiegen bei den Komponenten, weil auch die Hersteller sich selbstverständlich da auch mit den Preisen nicht zurückgehalten haben, vielleicht ist es mal so zu sagen. Und natürlich die Planung und Ausführung der TGA wird immer komplexer. Sie ist sehr kleinteilig zurzeit. Wir haben extrem viele Gewerke in der TGA zu quasi bewirtschaften. Das ist nicht nur die Heizungstechnik, Klimatechnik, Lüftungstechnik, Sanitärtechnik, will sie gar nicht alle aufzählen. Also wir reden da insgesamt über 25 Gewerke, die allein der TGA zuzurechnen sind. Und das Ganze muss eben von den Ingenieuren oder von den Leuten, die sich damit beschäftigen, abgedeckt werden. Also sehr komplexe Geschichten, die auch sehr viele Schnittstellen darstellen. Und da kommen wir auch zum nächsten Problem. Wir haben in Deutschland halt immer noch die Handwerkerschaft, die maßgeblich die Gebäude später auch umsetzt. Das heißt, es sind kleinere Betriebe, die auf den Baustellen die Sachen auch dann vollziehen und aufbauen und in Betrieb nehmen. Ja, und wenn da so viele Gewerke natürlich am Werk sind, ne, auf so einer Baustelle, kann das schon mal sehr unübersichtlich werden, weil eben die Schnittstellen alle bedient werden müssen. Und das zu handhaben auf größeren Baustellen ist dann doch sehr schwierig, erfordert extrem viel Erfahrung, um das koordiniert zu machen und sorgt eben immer wieder für neue Probleme. Und das Letzte noch, ganz kurz, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich immer und immer wieder ändern und verschärfen. Ich glaube, wir haben mittlerweile 6.000 technische Richtlinien im Bereich der TGA. Das kann kein Mensch mehr komplett durchblicken. Und erstmal recht, wenn man sich das GEG anguckt, inwieweit sich das in den letzten Jahren alles verändert hat, also alles, was über EU-Richtlinien jetzt auch Deutschland also hinströmt, was wir umsetzen müssen, und zwar verpflichtend umsetzen müssen per Gesetz, das ist schon ein dickes Brett, was da gebaut wird. Ne? Und wie gesagt, dafür brauchen wir die Leute, wir brauchen die Fachkräfte, aber die müssen eben auch zielgerichtet ausgebildet werden.
Also wenn man das mal spannt, auf der einen Seite von dem Fachkräftemangel und überhaupt den geforderten Fähigkeiten, um die Dinge umsetzen zu können, bis hin zu den vielen Vorschriften und auch der zunehmenden technischen Komplexität, wenn man so will. Was ist denn da die Antwort? Wir hören in vielen anderen Bereichen immer, Modularisierung ist ein großes Thema, also löst zwar nicht das Schnittstellenthema, bringt aber ja auch nochmal den Aspekt, den du vorhin nanntest, wir müssen miteinander reden, die Leute müssen zusammen reden aufs Tablett, aber ist das auch in der TGA so in der Entwicklung, dass das Modularisieren eine der Antworten sein kann auf das ganze Thema?
Ja, Christian, das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Ne? Es ist eine der möglichen Antworten auf das Thema. Ja, also hier kann man nicht mit einer Lösung die gesamte Problemkette erschlagen. Das wird nicht funktionieren. Aber ein Fakt ist sicherlich, wenn wir hingehen und können Systeme modularisieren, insofern, dass wir sogenannte Package Units schaffen können, die gesamt, also sowohl die Mechanik als auch schon die Elektrotechnik und die Anbindung an die Systeme schon vorsieht, also eine Art Plug-and-Play-fähige Untersysteme bilden können, dann sind wir wesentlich schneller auf der Baustelle mit Sicherheit, wesentlich fehlersicherer und auch von der Systemintegration her wesentlich besser. Das kann eine Antwort sein. Das Zweite ist aber sicherlich, wir müssen auch die Personen haben als Ingenieure oder auch als Handwerker, die auch so interdisziplinär denken können, dass sie erstens solche Produkte entwickeln können, ne? Und zweitens auch den Umgang damit da drin trainiert sind in irgendeiner Form und auch das Verständnis zu entwickeln, dass es letztendlich ja nur miteinander geht. Und das zeigt ja gerade die Kopplung von Systemen, die wir hier an den Tag legen müssen. Es geht eben nicht mehr um einzelne Heizungsanlagen oder um einzelne Lüftungsanlagen oder einzelne Klimaanlagen. Die gesamten technischen Systeme reden miteinander, sie kommunizieren miteinander, also um sie optimiert betreiben zu können, auch später halt über die Laufzeit des Gebäudes. Heißt schon, dass ich da ein sehr systemintegratives Denken an den Tag legen muss. Ne? Und das muss man den Menschen auch erstmal vermitteln, worauf es letztendlich ankommt. Ne? Also diese Komplexität der gesamten Vorgänge ist mit Sicherheit weitaus schwieriger zu handhaben als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, wo wir Gebäude gebaut haben. Wir sehen Gebäude auch nicht mehr als Einzelgebäude, sondern mittlerweile betrachten wir viel mehr komplexere Systeme, also auch Quartiere. Der Gesetzgeber hat das ja letztendlich auch flankiert, indem er jetzt die kommunale Wärmeplanung mit ins Leben gerufen hat. Das heißt, wir kombinieren jetzt die gesamte Versorgung der Systeme mit den Gebäuden. Ne, das wird in der Regel ja intelligenter über KI gemacht. Das heißt, auch hier sind Fähigkeiten gefragt und Umständen auch für die Planer, Ingenieure und auch für die Ausführenden, die sie halt zurzeit überhaupt nicht haben. Also weder von der handwerkskammerlichen Seite aus, IHK, noch von der studentischen Seite aus.
Also das ist ja einer der neuralgischen Punkte, der zieht sich auch durch viele unserer anderen Gespräche so hindurch. Die Branche ist ja im Grunde sehr arbeitsteilig organisiert und groß geworden. Man denkt gewerkeweise und manchmal dann eben auch nur von der Wand bis zur Tapete, wenn man so will. Und ist wenig darauf trainiert, innerhalb der Wertschöpfungsstufe oder auch zwischen den Wertschöpfungsstufen miteinander dann zu sprechen, mit Marktbegleitern zu sprechen, mit Lieferanten zu sprechen und mit denen gemeinsam Dinge zu entwickeln. Also Disziplinen, die in anderen Branchen völlig selbstverständlich sind, wenn man ans Automobil denkt, wo man sich bewusst ist, dass am Ende, wie praktisch ein großer Automobilhersteller, hier ein großer GU im Grunde eher vielleicht Module zusammenfügt und die vorher designt. Also das ist jetzt vielleicht sehr vereinfacht, aber gedanklich, das bedeutet, dass im Vorfeld ja viele, viele unterschiedliche Menschen miteinander gesprochen haben müssen und nicht nur gesprochen, sondern auch gearbeitet und gedacht haben müssen und im System gedacht haben müssen. Und wie das so ist, wenn man so ein großes Konzert orchestrieren will, dann braucht man irgendwie auch einen, der die Federführung da übernimmt. Wie sieht das im Moment aus deiner Sicht in der Praxis aus? Die Wissenschaft könnte ja so eine Art Dirigentenrolle sein, aber sind wir dafür so aufgestellt?
Nein, zurzeit sicherlich nicht. Ne? Das Hauptstichwort sind ja zwei Dinge. Das eine ist die Thematik der Systemintegration, wie du eben auch schon gesagt hast, ganz wichtiges Themenfeld. Wir haben immer noch das Problem, dass wir viele Studiengänge auch haben, die letztendlich eigentlich eher noch traditionell lehren, ne? Also die klassische TGA eigentlich noch vermitteln in dem Sinne. Also man merkt schon langsam, dass da auch ein Umbruch stattfindet, auch bei den Universitäten und Fachhochschulen insbesondere, dass eben jetzt auch so neue Themen aufgreifen wie Building Information Modeling, eine Sektorenkopplung und solche Geschichten, dass sie auch Themenbereiche des Baus, der Architektur und vor allem der IKT und der EMSR auch mit aufnehmen, der Regelungstechnik, dann auch verstärkt dann ins Curriculum einbauen. Aber es geschieht auch viel zu langsam. Ne? Wenn ich mir überlege, die Änderungen, die jetzt stattfinden, finden jetzt statt. Ja, das heißt, bis das mal greift, die Studierenden fertig sind, sind 6 Jahre rum. Ne? Da kann man sich vorstellen, wir haben 2024, dann wird das bis 2030 nichts. Ja, bis wir diese Leute letztendlich am Start haben, ne? Da ist der Klimawandel eigentlich schon vollzogen, ne? So gesehen. Ja, also, dass wir da schneller werden mit den Instrumenten, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, insbesondere die Building Information Modeling. Also auch abseits der Hochschulen, dass wir es auch mehr in die Breite, in die Praxis bringen, dass wir digitale Pfade schaffen, die tatsächlich von der ersten Begehung eines Gebäudes später bis hin zu dem Betrieb eine durchgängige digitale Methodik letztendlich erlauben, ne? Die Nutzung dieser Methoden. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an, ne? Dass wir jetzt gucken, dass wir Dinge entwickeln, auch von den Hochschulen her oder zusammen mit der Wirtschaft, die auch jetzt sofort greifen, weil relativ kurzfristig auch zu einem Erfolg führen, zumindest anwendbar sind.
Das heißt, wir müssen da das eine tun, das andere nicht lassen, ne? Schaffen wir es zeitlich gar nicht.
Man muss natürlich unter dem Aspekt, jetzt zum Beispiel Modularisierung, auch immer sehen, es gibt natürlich auch Leute, die haben gar kein Interesse daran, ne? aus Eigeninteresse, weil es vielleicht auch gewinnbringend oder auftragsbeschaffend ist, wenn viel vor Ort auf der Baustelle kleinteilig zusammengebaut werden muss, anstatt eine Vorfertigung in industrieller Weise stattfindet. Also das kennt man ja auch aus anderen Bereichen auch, dass Unternehmen, die eine Modularisierung anstoßen in verschiedenen Richtungen, wir haben im Podcast schon mit dem einen oder anderen gesprochen, die stoßen natürlich nicht nur auf offene Ohren bei den Mitbewerbern. Das Gleiche ist natürlich auch bei der TGA der Fall, dass das wahrscheinlich auch nicht von allen Verbänden oder Unternehmen so begrüßt wird.
Ja, Martin, gerade bei der TGA ist das halt das Problem, ne? Weil wir halt aus der Handwerkerschaft kommen traditionell und das so dort auch bedient wird. Ne? Und die arbeiten halt nach wie vor nach ihren alten Traditionen. Und das, sage ich mal, das ist schon ein Paradigmenwechsel, den wir hier anstoßen, der nicht so ohne weiteres mit denen zu machen ist, die momentan halt die Sachen ausführen und planen. Ganz klar, auch die Architekten werden, wenn man sich BIM-Prozesse anschaut, eine ganz andere Rolle einnehmen in Zukunft, als sie es vielleicht jetzt noch haben. Die sind eigentlich immer der Objektleiter, so war es halt immer bezeichnet. Die Rolle werden die im Prinzip verlieren, wenn ich an gemeinschaftlichen BIM-Modellen tatsächlich später mal plane. Ne? Ja. So, umgesetzt werden muss es trotzdem, weil wir wissen, das ist der einzige Weg, um vorher alle Gewerke soweit kollisionsfrei zu planen, bevor wir anfangen zu bauen. Das weiß mittlerweile jeder.
Ja, ich würde gerne nochmal konzeptionell auf das Thema des Baukongresses eingehen. Wir haben ja da jetzt die Fachsession Modularisierung in der TGA, wo es ja auch darum geht, die verschiedenen Sichtweisen, also der Planer, der Hersteller von Elementen, aber auch der Bauwirtschaft zusammenzubringen. Und das finde ich das Spannende dabei, dass die Vorträge, die im Rahmen des Baukongresses ja gehalten werden, von den einzelnen Gruppen gemeinschaftlich erarbeitet werden. Also das ist jetzt nicht ein Unternehmen, das kommt und trägt etwas vor, sondern es wird gemeinschaftlich was erarbeitet. Also du kannst es ja vielleicht mal für den planerischen Teil erläutern, wo du ja tief drin steckst.
Ja, für den planerischen Teil haben wir uns halt überlegt, wie wir genau das ja mehr oder weniger umsetzen, was ich eben schon mal angedeutet habe, nämlich die Nutzung von sogenannten digitalen Threads bei der Planung von TGA-Systemen. Also da geht es tatsächlich um die kontinuierliche Nutzung von digitalen Methoden, und zwar immer auf dem Fokus, dass man die Informationen, über die man ja bereits digital verfügt, so sinnvoll wie es geht auch für weitere Planungsschritte und Sachen einsetzt, ohne großartigen Informationsverlust zu erleiden. Ne? Das ist so der Punkt. Ne? Und darum wird es jetzt auch, denke ich mal, bei uns in dem einen Vertiefungsvortrag gehen, was die Planung angeht, dass man das halt in irgendeiner Form von der Planung auch bis in die Montage hinein überführt, mit, wie gesagt, möglichst wenig Informationsverlust. Ne? Weil was immer am ärgerlichsten ist, ist gerade mal, wenn man die Planungsphase sieht, man hat das so weit abgeschlossen, planerisch mit so einem schönen BIM-Modell, geht dann in die Ausführungsplanung hinein und Montageplanung, die ja dann von den ausführenden Unternehmen kommt. Ne? Und da stellt man plötzlich fest, so die Hälfte von dem, was man denen eigentlich mit auf den Weg gegeben hat, ist schon wieder weg. Ja, dann stimmt die Montageplanung wieder in keinster Weise mit dem Modell überein, was man irgendwann mal geschaffen hat, was genau eben daran liegt, ne? Dass es eben keine Durchgängigkeit der digitalen Konzeption gibt. Ne? Und wir können natürlich, wenn wir weiterdenken, das später dann auch für den Gebäudebetrieb komplett nutzen, wenn es denn kontinuierlich bis zum Ende durchgelebt werden würde, diese Prozesse.
Wir haben das Gleiche ja im Prinzip für den anderen Teil der Bauwirtschaft, Christian auch besprochen, auch mit jemandem, der schon bei uns im Podcast war, der wird auch teilnehmen. Wir werden auch im Rahmen des Baukongresses auch nochmal beleuchten, was sind denn, sag ich mal, die Pain Points oder die Herausforderungen eines GUs, des Schlüsselfertigbaus mit der TGA, weil da liegt ja dann oft auch sehr, sehr viel Geld in dem Gewerk und teilweise muss sich auf externes Know-how, auf externe Angebote verlassen werden, was man in anderen Gewerken sich nie gefallen lassen würde, ist dann da häufig ein Punkt und das bei einem Gewerk, wie Rolf sagt, was teilweise 50-60% des Auftragsvolumens ausmacht. Also da werden wir auch noch dezidiert dann im Baukongress drüber sprechen können.
Vielleicht können wir ja auch schon mal, also du sagst Pain Points, ich denke ja immer auch von der Seite der Chancen und unternehmerischen Möglichkeiten her. Das sind ja in der Regel dann auch zwei Seiten derselben Medaille, nur vielleicht in einem anderen Durchdenkungsgrad. Rolf, was stecken denn da für Chancen drin? Also Widerstände spüren wir ja an vielen Stellen, also sowieso schon, weil es Veränderung ist, mit mal einer Abweichung vom bisherigen Mehraufwand. Da erschließen sich möglicherweise noch gar nicht so sehr die Chancen. Aber was steckt da in der TGA für die Unternehmen an Chance drin, wenn sie sagen, wir gehen mit dem Thema Daten anders um, wir gehen mit dem Thema Zusammenarbeit anders um. Also wir haben ja verschiedene, du hast vorhin die Architekten genannt, also verschiedene Parteien, die da am Tisch sitzen. Aber welche Chancen kann man denen denn auch aufzeigen, die Lust darauf machen, sich stärker damit zu beschäftigen?
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Also was wir ja schon festgestellt haben, auch im Laufe der letzten Jahre, seitdem es diese datengetriebenen BIM-Prozesse ja eigentlich gibt, zumindest in der Bauindustrie und der TGA, ist, dass es eine extreme Planungssicherheit gibt, ne? Wenn man entsprechend diese Art der Methodik zunächst einmal anwendet, unabhängig davon, welche Folgen das dann für die einzelnen Abteilungen hat. Sicherlich werden wir dadurch planungssicherer. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Das Zweite ist, dass wir diese digitalen Modelle, sofern wir sie dann eben haben, dann eben auch zu digitalen Zwillingen ausweiten können. Das heißt, wir können sie mehr oder weniger mit der Außenwelt koppeln und für den gesamten Zeitraum des Gebäudebetriebes nutzbar machen, ne? Indem wir halt dann wirklich die Anlagentechnik optimieren, den Gebäudebetrieb optimieren können. Das geht schlichtweg nur dann, wenn wir vorher die Attribute von den einzelnen Bauteilen der Anlagentechnik entsprechend auch digitalisiert hinterlegt haben, damit wir darauf zugreifen können. Und das ist sicherlich dann für alle Beteiligten ein absoluter Mehrwert, sowohl für den, der das Gebäude später betreibt, ne, als auch diejenigen, die das Ganze planen oder auch bauen, weil sie halt wirklich sicherer werden in dem, was sie tun. Sie werden nachhaltiger in dem, was sie tun. Und denke ich mal, es ist auch für die Zulieferer eine Chance, weil es wird die Möglichkeit geben, auf komplett neue Sektoren oder neue Klassifikation von Komponenten auch zu kommen, die auf dem Markt angeboten werden können. Also weg von, ich verkaufe eine einzelne Rohrleitung, halt hin zu, ich verkaufe eben jetzt komplett adaptierfähige Systemkomponenten, die ich am Markt platzieren kann. Sicherlich eine große Herausforderung, keine Frage, aber auch, denke ich mal, eine große Chance für Unternehmen, dann auch zu wachsen. Weil der Markt gibt das letztendlich her, wir müssen schneller werden, Potenzial ist genügend vorhanden und wir müssen vor allem auch preiswerter werden. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir von der Kleinteiligkeit weggehen, ne, hin zu modularen Systemkomponenten. Die sind da vielleicht nicht mehr so individuell, wie wir das vielleicht jetzt kennen, ne, aber deutlich besser im Handling und sicherlich auch vom Vertriebstechnischen her auch einfacher zu handhaben.
Das heißt, es steckt im Grunde, wenn ich mal das wieder mit dem Automobil vergleiche, ist so eher der Bosch, ja, der sagt, ich liefere wesentliche Komponenten dem Automobilhersteller zu. Das ist eine Rolle, die dann mal auch dem traditionellen, ich sag mal, Einzelgerätehersteller vielleicht zuwachsen kann. Also da steckt eine Chance drin, aber natürlich auch eine große Herausforderung, weil man dafür unternehmerisch und auch von den Kompetenzen im Unternehmen her gar nicht so richtig aufgestellt ist. Ne?
Das mit Sicherheit.
Rolf, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass die TGA besonders wichtig ist und viele Herausforderungen mitgeht. Wenn du jetzt Bauunternehmen auf der Straße triffst, auf dem Baukongress triffst, was rätst du denen? Was sollen die machen, um sich gut aufzustellen, was das Thema angeht?
Das Schöne ist, ich rede mit sehr vielen Baufirmen. Das kommt schlichtweg daher, weil ich beim VDI auch noch ein wenig unterrichten darf. Ja. Und mache da so ein Modul für die, das nennt sich Bau- und Projektleitung in der TGA. Und dort treffe ich auch extrem viele, viele Kommunen, Verbände, Versicherungen, wirklich auch Baufirmen, die sich da entsprechend auf dem Sektor schulen lassen. Und ich höre eigentlich immer das Gleiche, dass die Möglichkeiten finden, die Bestandsbauten analysieren können, die ganze Liegenschaften unter Kontrolle kriegen können, jetzt vom Bestand her oder auch Neubauten gut kontrollieren können und Bauaufsicht da machen können oder generell auch eine gute Planung abliefern können, dass sie sehr rar sind. Ne? Also gibt es sehr viele Quereinsteiger, oder auch Baufirmen, die das TGA einfach nur als Blackbox vergeben, die eigentlich gar nicht mehr wissen, was im Endeffekt dort im Detail passiert. Das Ganze wird nur funktional beschrieben, sonst nichts. Ja, und dann wird das Ganze quasi vergeben. Und das ist natürlich nicht der richtige Umgang mit dem Thema. Was wir auf jeden Fall tun müssen, wir müssen auch die Gruppierungen, die sich mit Gebäuden, Immobilien beschäftigen, egal aus welcher Richtung sie kommen, schulen. Das geht nicht anders. Ne? Wenn sie auch nur ein Grundverständnis der TGA zunächst einmal mitbekommen oder entwickeln, ist besser als schon mal nichts. Also das ist das Erste, was wir machen sollten, dass wir das, was wir tun, auch wirklich ja in die Welt hinausrufen und versuchen, den anderen Leuten klarzumachen, welche Rolle die TGA eigentlich wirklich in ihren Gebäuden spielt. Das wird nach wie vor viel zu viel unterschätzt, ja? Welche Tragweite sich dahinter verbirgt. Ich glaube, da müssen wir bei vielen noch die Augen öffnen und eine andere Philosophie da verfolgen. Finde ich zumindest ganz wichtig. Ne? Und das ist so die eine Geschichte, also über Schulung reden wir da auf jeden Fall. Und das Zweite ist natürlich auch, ja, dass wir mit den Verbänden reden müssen, mit auch der IHK reden müssen, mit der Handwerkskammer reden müssen, mit der Erinnerung, dass wir letztendlich dort auch ja die Handwerkerschaft mehr oder weniger mehr in die Verpflichtung ins Boot nehmen. Es geht ja nicht alles nur über Studieren, über hochgeschultes Personal. Es geht um die Leute, die letztendlich die Sachen auch einbauen müssen. Die müssen ein Verständnis dafür haben, was sie da eigentlich tun. Ja, so eine Art von funktionalem Grundverständnis, wofür sie eigentlich hier die Arbeit machen. Was am Ende so eine Systemkopplung überhaupt bedeutet, da sind die weit ab von. Ne? Also müssen wir auch gucken, dass wir hier ja letztendlich die Rolle, die TGA spielt in der Zukunft, noch ein bisschen deutlicher hervorheben, aber genau an dieses Klientel bringen, die es letztendlich bauen und umsetzen müssen. Und das ist ein ganz niederschwelliges Niveau, wo wir da anfangen müssen. Ja, das hat mit hochtrabenden Wissenschaften überhaupt nichts zu tun. Ne, wir müssen da wirklich in die Meisterkurse rein, in die Gesellenprüfung rein und dort ja Wissen vermitteln, was zurzeit offensichtlich nicht da ist.
Ja, also ich würde das auch gerne nochmal unterstreichen. Also ich, ein Anlass ja auch diesen Podcast ins Leben zu rufen, ist ja auch genau diese Erkenntnis, dass bevor ich mich mit dem Thema beschäftige, muss ich es überhaupt für mich auf meinem inneren Radarschirm wahrnehmen und es auch für mich als positives oder wichtiges Thema dort verorten und erkennen. Erst dann kann ich anfangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann stelle ich die Frage, wo kriege ich denn dieses Wissen her und wie geht denn das? Also genau das, was du gerade beschreibst, auf verschiedenen Ebenen eben dieses Wissen dann auch verfügbar zu machen. Aber ich glaube auch gerade durch den Baukongress und auch ähnliche Veranstaltungen, wie sie dann eben auch Verbände und Kammern anbieten, ist dieses überhaupt aufmerksam machen für Themen erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir brauchen, um in der Breite mit den Themen dann überhaupt voranzukommen. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Wir sind dann oft schon wieder in der Detaillösung, haben aber das Publikum dafür noch gar nicht gefunden.
Genau. Ja. Ne? Genau. Und ich hatte jetzt ein sehr schönes Erlebnis. Ich war jetzt letzte Woche war ich bei der Bayerischen Versorgungskammer in München, ne, wo es genau um solche Dinge geht, so Bauleitung, TGA, Bauleitung, Projektleitung in der TGA. Und das waren fast alles Bauleute. Ja, und da tauchte genau diese Problematik auf, ne? Ja, wie geht, ja, und das geht einfach letztendlich nur um Sensibilisieren. Es geht um nichts anderes. Und ich betone nochmal, die meisten von den Jungs und Mädels, die halt in der Wirtschaft da arbeiten, sind technisch gut geschult. Es geht in der Regel nicht um Technik. Die Technik haben die begriffen, ja? Es geht eher so um dieses, ja, systemische Denken, ne? Das übergeordnete Denken, diese Zusammenhänge erkennen, warum, wieso, weshalb ich sowas überhaupt machen muss in Zukunft. Ne, und das Zweite ist, was ich auch festgestellt habe, anderes Themenfeld, ich wollte es nur gerade noch erwähnen, wo unglaublich viele Lücken vorhanden sind, sind rechtliche Fragestellungen, die sicherlich gerade von den Ingenieuren so gut wie überhaupt nicht abgedeckt werden, was aber sehr wichtig ist, was immer wichtiger wird. Ja, weil wenn ich als Baumanager TGA mehr Verantwortung übernehme, dann habe ich auch mehr Haftung. Das sind alles Dinge, die da auch sicherlich mit einer Rolle spielen. Das wird so auch nicht klar erkannt, gerade was Bau- und Projektleitung angeht. Das nächste ist das Zwischenmenschliche. Ne? Also wie gehe ich überhaupt mit anderen Personen um? Wie bewerte ich das Gegenüber? Also wie kriege ich das Zwischenmenschliche mehr oder weniger in den Griff? Wie löse ich Konflikte? Und ja, wie ordne ich mich selbst ein, wenn ich halt in der Gruppe mich in irgendeiner Form da technisch bewege oder auseinandersetze? Ne? Auch das wird sehr, sehr oft unterschätzt. Ne? Und das sind so die Hauptprobleme, die vor allen Dingen auch draußen auf dem Bau später dann durchschlagen. Ne? Wenn ich rechtlich nicht geschult bin in dem, was ich tue, wenn ich zwischenmenschlich nicht weiß, wie ich damit umzugehen habe und nur meine Technik da im Fokus sehe, dann können Dinge schlichtweg auch nicht funktionieren. Ne?
Da entsteht in der Regel ja im besten Fall nur nebeneinander, aber in den meisten Fällen eben auch ein Gegeneinander. Ne? Und dann kommt es zu nicht nur Kosten, sondern eben auch technischen Problemen in den Projekten. Und dann sammelt man die Erfahrung, funktioniert alles nicht, geht alles nicht, machen wir mal weiter, wie wir es früher gemacht haben. Da sind wir dann halbwegs auf der sicheren Seite gefühlt. Und so geht es aber eben auch nicht mehr. Also da entsteht auch für viele Unternehmen so ein gewisses Dilemma. Wenn man da nicht handelt und sich weiterentwickelt, dann wird man irgendwann auch vom Markt möglicherweise beiseite gestellt.
Ja, wobei der Veränderungsdruck, der jetzt gerade auch über die Regierung reinkommt, also was so zum Beispiel BIM-Methodik angeht oder generell Energieeffizienz und dass man die Gebäude jetzt auch da klassifiziert und Sanierungsfahrpläne erstellen muss und so weiter, das geht schlichtweg auch zu schnell und wurde, denke ich mal, auch der Bevölkerung nicht richtig vermittelt. Das sind immer so Dinge, ne, wo ich auch sage, da hätte man, glaube ich, erstmal so ein Stück weit ein Jahr mehr Aufklärung betreiben müssen, wieso, weshalb, warum, welche Folgen das dann wirklich für alle Beteiligten hat, auch für die gesamte Nation. Und nicht einfach irgendwelche Gesetze erlassen und dann mit der Brechstange versuchen, die jetzt da auch durchzuboxen, ja, um am Ende dann doch wieder ein Stück immer weiter zurückzurudern. Das ist eben letztendlich auch nicht, ja, dem Vertrauen auch nicht förderlich, würde ich mal sagen. Ne? So, und wir alle wissen ja auch nicht so richtig, wo es ja bis 2030 hingehen soll, da bin ich ganz ehrlich. Das wissen die Kommunen nicht, die Städte nicht. Die haben irgendwelche Verpflichtungen aufgedrückt bekommen, die sie umsetzen müssen. Ja. Ja, aber keiner weiß so richtig wie. Die Leute sind nicht ausgebildet dafür, ja, um solche Dinge überhaupt zu machen. Dann frage ich mich, da fehlt halt so ein Stück weit die Grundlage. Also ich der Meinung, hätte Zeit genug gehabt, die Sachen auch besser vorzubereiten.
Das Erstaunliche finde ich ist, ich meine, die meisten Leute, die an diesen Entscheidungen beteiligt sind, haben ja selber auch mal studiert zum Beispiel. Und ich meine, das Banale im Studium ist ja, was machen wir? Wir machen ja nicht nur ein Semester, in dem wir studieren und kippen den ganzen Lehrinhalt über den Studierenden in einem großen Haufen aus und sagen, sortier mal selber. Ja. Und im Übrigen, Prüfung ist schon morgen oder heute. So, also das, was da drin ist in diesem großen Haufen, musst du aber auch schon anwenden können. Und dann kommen wir zu der Erkenntnis, funktioniert so nicht. Und dann sagen wir, naja, vielleicht strukturieren wir es mal doch ein bisschen vor und vielleicht gucken wir doch mal, ob irgendwie ein Schritt nach dem anderen sinnvoll ist. Und haben am Ende dann irgendwie doch ein vernünftiges Curriculum und Prüfungswesen und so weiter. Also diese Erkenntnis hat ja jeder in seiner, auch in der Schule ja schon mal durchlaufen. Und da im Politischen gehen wir eigentlich genau anders vor und sagen, nee, das so muss es sein und das muss ab sofort so funktionieren. Ja, und diesen Weg dahin moderieren wir nicht mal. Und ich glaube, du hast eben nochmal ganz wichtig gesagt, wir haben keine auch klaren Ziele oder keine Klarheit in den einzelnen Zielsetzungen oder auch Regulierungen. Und wenn ich keine Klarheit habe, dann gibt es auch keine Entscheidungen, dann gibt es auch kein Handeln in die Richtung. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Dieses Abwarten und wir gucken mal und machen Minimum, bringt uns weder technisch und inhaltlich nach vorne, noch zeitlich in der nötigen Geschwindigkeit nach vorne.
Ja, und Christian ist demotiviert, und zwar alle am Baubeteiligten. Das ist so der Hintergrund, ne? Weil letztendlich, warum soll ich mich bemühen für eine Sache, die, ja, wo ich das Ziel nicht kenne oder für mich selbst auch nicht definieren kann, ne? Das ist immer ganz schwierig. Also ich kann keinen zu BIM verpflichten, wenn ich einen gar nicht weiß, wofür er das jetzt eigentlich machen soll, genau. Oder was das für einen Vorteil letztendlich für ihn hat oder für die Gesellschaft bringen soll. Wenn ich das halt nicht vermitteln kann, dann brauche ich sowas nicht. Ne? Das wird sich jeder sagen. Was soll ich mich damit beschäftigen, wenn ich halt nicht weiß, wofür? Ne? Das ist eine ganz einfache Lösung.
Am Ende muss immer Vision und Anreiz dabei sein, um Veränderungsprozesse anzuregen. Ja, Rolf, ich denke, die Diskussion hat auf jeden Fall Lust auf eine vertiefte Beschäftigung mit dem Thema gemacht. Und ich denke auch Lust darauf gemacht, die Vorträge beim Baukongress zu hören in unserer Fachsession. Von meiner Seite aus auf jeden Fall vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Christian, ich denke, gerade für die Bauindustrie ist dieses Thema TGA eins, was in den nächsten Jahren entscheidend sein wird, weil ich glaube, in vielen Gewerken, da ist, sag ich mal, die Zitrone schon komplett ausgepresst, was jetzt Preiseffizienz und so weiter angeht. Aber ich glaube, in der TGA, das wird noch eine Spielwiese auch fürs Bauhauptgewerbe sein, wenn man als GU zum Beispiel auftritt, um dort noch besser zu werden.
Ja, man kann ja im Grunde sagen, dass das eine intelligente TGA ist letztendlich ja auch die Intelligenz, die ich in den Gebäudebetrieb einbaue. Und das Thema sehen wir im Moment in vielen anderen Themen auch, dass das der Weg ist, den wir im Moment gehen, dass wir Dinge cleverer machen, dass wir die Daten clever nutzen, dass wir damit eben einen Großteil der Probleme auch besser lösen als bisher. Mir erzählte gerade jemand aus einem Bauprojekt, dass es da eine baubegleitende sozusagen Einregulierung der TGA gibt, die über anderthalb Jahre geht.
Das ist das Inbetriebnahmemanagement, Christian.
Ja,
so nennt man das. Das ist ein eigenes Gewerk mittlerweile bei komplexen Bauvorhaben, weil man eben dieses Thema einzeln gar nicht mehr in Betrieb nehmen kann, ne? Weil die halt alle miteinander kommunizieren und optimiert werden müssen. Das dauert tatsächlich fast 2 Jahre für ein größeres Gebäude.
Ja, und da kann man eben sehen, also was da für Potenzial drin steckt, wenn das richtig gemacht wird und was da am Ende auch, sag mal, nur auf der Kostenseite steht, wenn man das dann eben nicht richtig macht und ausnutzt. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir dieses Potenzial einfach auch nutzen. Jetzt haben wir schon, wir haben von das Wort Glaskugel auch gehabt, wenn man mal in die Zukunft schaut, wir brauchen ein paar Jahre, bis wir alle fit haben. Wir haben festgestellt, der Baukongress kann eine Plattform sein, um auch Aufmerksamkeit und Lust für das Thema zu generieren. Das ist auch notwendig. Wie werden denn die Gebäude, die wir jetzt heute und morgen planen und dann auch bauen, wie werden die sich denn unterscheiden in den nächsten Jahren von dem, was wir bisher gebaut haben? Also kann man da große Sprünge erkennen? Wird es da, also gerade was die TGA angeht, ganz andere Realitäten geben, als wir sie bisher gewohnt sind? Oder ist es eher eine evolutionäre Weiterentwicklung?
Mit Evolution oder Revolution unterscheiden sich ja letztendlich nur durch den zeitlichen Horizont, den man durchläuft, um eine Entwicklung durchzugehen. Da will ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigen. Aber Tatsache ist, wo ich noch studiert habe, die TGA, haben wir uns immer mit Einzelgebäuden auseinandergesetzt und mit einzelnen Parametern. Ne? Da ging es um Temperaturen, Drücke, keine Ahnung, Wohlfühlqualitäten, Feuchtigkeiten oder irgendwelche Luftqualitäten. Das war es dann auch. Und wir haben dafür gesorgt, dass Menschen, Güter sich in den Gebäuden mit der Technik wohlfühlen. So, peng. Das war's. Wenn ich jetzt mal weiterdenke, was wir jetzt im Smart Building Engineering machen, geht ja schon ein Stück weit weiter. Wir haben jetzt ressourcenoptimierte Baukörper, mehr oder weniger. Das heißt, wir schauen zu, dass wir mehr oder weniger energieneutrale Gebäude hinstellen, dass wir viel regenerative Energien einbringen, dass wir klimaneutral werden, solche Geschichten. Und das nächste, was jetzt kommen wird, sind ja intelligente, also komplett intelligente Gebäude. Ne? Wir wohnen dann quasi ja nicht mehr in den Gebäuden, sondern wir leben mit den Gebäuden. Das sind eigentlich so Individuen, die neben uns existieren, die genauso kommunizieren können, wie wir das machen. Ja. Ja? Nur auf einer ganz anderen Ebene mit einer anderen Zielsetzung, aber das wird dahin gehen. Ne? Das ist eine absolute Vernetzung der Systeme. Ja? Die muss auch sein, um letztendlich Sachen auch wirklich auszureizen, um Energiepotenziale zu heben, wo es auch, wo immer es möglich ist. Es wird nicht anders gehen. Ne? Und das ist so die Geschichte, wo ich denke, dass der eigentliche klassische Techniker oder Ingenieur ja eine ganz andere Rolle später einnehmen wird. Der ITler, derjenige, der die EDV mehr oder weniger mitbetreut, der wird die Schlagader oder das Herz des Systems werden, ne? Ähnlich wie jetzt der BIM-Manager in BIM-Prozessen. Ja, und die anderen Rollen treten so ein Stück weit weiter zurück. Das wird später nicht mehr dominiert durch die Technik, die wir einbauen oder durch die Systeme, die wir einbauen. Ne? Das wird dominiert durch die Intelligenz, die dahinter sich verbirgt. Ja, und die Datenströme. Und das ist das, was später die Sachen ausschlaggebend macht.
Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Wir haben in unserem Podcast ja also das Motto Zukunft bauen. Wir beschäftigen uns mit dem Bauen oder Gestalten der Lebenswelt von morgen. Und als du eben sagtest, wir haben so eine Koexistenz und irgendwie ist das Gebäude auch irgendwie ein Wesen oder ein Lebewesen auf eine gewisse Art und Weise mit einer gewissen Intelligenz, das mit und neben uns lebt, dann kann man das schon sagen, das ist schon eine Lebenswelt, die sich verändert an der Stelle für uns alle, wenn wir also sozusagen nicht nur innen, sondern dann mit den Gebäuden leben. Das ist das eine. Und du hast vorhin, da wollte ich nochmal nachfragen, vielleicht so zum Abschluss nochmal gesagt, ja, wir planen ja nicht nur die Gebäude, sondern auch am Ende Quartiere und wenn man weitergeht, dann auch Städte. Das ist ja dann, wenn man so will, die nächste Ausbaustufe, dass ich nicht nur das individuelle Gebäude cleverer mache, sondern dass ich mir auch im Verbund der Gebäude Gedanken darüber mache. Wie siehst du das?
Das ist das, was ja auch gesetzgeberisch im Übrigen ja auch schon jetzt mehr oder weniger kommt, ohne dass es richtig wahrgenommen wird. Wir haben ja jetzt diese kommunale Wärmeplanung vom Gesetz her, das heißt, die Kommunen sind aufgefordert, bis 27 entsprechende Sachen auch vorzugeben. Das Ganze spielt 1:1 mit ins Gebäudeenergiegesetz rein. Auch hier werden Auflagen entsprechend gemacht, dementsprechend, ja, inwieweit die kommunale Wärmeplanung zwischen Wasserstoffwirtschaft oder Fernwärme, Nahwärme sich da konzipiert, gibt es entsprechende Auflagen oder auch Zugeständnisse an Immobilien, die neu gebaut werden. Also insofern, das ist jetzt schon gekoppelt. Das ist hier bei uns, ich glaube, die richtige Richtung, ne? Weil wir halt diese Gebäude an sich nicht mehr als singuläre Einheit sehen dürfen oder können. Wir müssen sie im Verbund sehen. Und das ist dann eben auch der nächste Schritt. Das ist schon der Weg hin zur kompletten Vernetzung. Und das ist das, was ich, denke ich mal, ja, was unaufhaltsam ist, was notwendig ist, sicherlich aus meiner Sicht auch zu begrüßen. Aber es ist natürlich generell ein Paradigmenwechsel, ne? Dass man weggeht auch ein Stück weit von der eigenen Individualität, von der eigenen Entscheidungsfreiheit. Es werden viele Sachen schlichtweg jetzt auch vorgegeben. Wir haben es ja genau auch versucht mit Freiwilligkeit. Ne? Es wurde viel subventioniert. Damit muss auch Schluss sein, weil wir uns das auch so nicht mehr leisten können werden. Ja, also müssen jetzt andere Sachen gemacht werden. Deshalb geht der Gesetzgeber auch so forsch jetzt vor und diktiert halt auch auf Wege, wie es dann eben umgesetzt werden muss. Und ich finde den Weg auch richtig.
Also ich glaube, ich schließe nochmal den Bogen so zum Abschluss. Erstmal bedanken wir uns natürlich für deine Gedanken und Einsichten. Und ich finde, wir haben ja vorhin gesagt, man muss die Dinge auch sichtbar machen, wenn man mit so viel Enthusiasmus und Energie und auch Klarheit die Dinge so präsentiert und nach außen trägt und auch hier in unsere Hörerschaft hineinträgt, wie du das jetzt getan hast, dann sollte das doch eher Lust darauf machen, für alle, die zuhören und dies betrifft, mit den Themen zu beschäftigen oder auch so einen Studiengang zu ergreifen und eben Teil dieser Zukunftsgestaltung zu werden, als die Probleme und Herausforderungen als übermächtig zu empfinden. Also das finde ich so als ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wer da tiefer einsteigen will und auch in den weiteren Dialog gehen will, der sollte und muss dann natürlich auch an diesem Kongress teilnehmen und mit all den klugen und schlauen Köpfen dort vor Ort sich mal darüber Gedanken machen, wie man auch ins Handeln kommen kann in all den Themen. Oder Martin, das sind doch so auch unsere Anliegen, dass wir nicht nur Gedanken diskutieren, sondern dass wir auch ins Handeln kommen damit.
Auf jeden Fall.
Also vielen Dank für die Einsichten und auf bald im Juni.
Ich wollte mich bei euch beiden nochmal ganz herzlich bedanken, überhaupt für die Möglichkeit, dass wir das hier machen konnten. Jederzeit wieder, ne, wenn ihr nochmal ein spannendes Themenfeld hier anreißen wollt, dann könnt ihr mich ruhig mit hinzuziehen. Ne?
Sehr gerne. Vielen Dank und bis im Juni auf dem Baukongress.
Ja, bis im Juni.
Alles klar.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wer am 12. und 13. Juni dabei sein möchte und sparen möchte, der sollte sich dieses einmalige Angebot nicht entgehen lassen. Hier noch einmal der Rabattcode Baukongress 2024 REF, alles in einem Wort. Über das verlinkte Anmeldeformular kann dieser Code eingelöst werden und bietet 300 Euro Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Also auf geht's zur Anmeldung. Wir sehen uns in Aachen. Dort wollen wir gemeinsam Zukunft bauen. Wir freuen uns.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.